Wisst ihr, wenn man älter wird, dann ändert sich so manches. Das wisst ihr bestimmt, das ist jetzt nicht die neueste Weisheit. Jeder weiß, wenn man älter wird, da ändert sich manches. Neulich ein Freund von uns sagte beim Frühstück, was ist, wenn du über 50 bist und du wachst früh auf und dir tut mal nichts weh? Dann bist du im Himmel. Dann bist du im Himmel. Wenn man älter wird, dann ändert sich so manches. Bei vielen ändert sich auch vieles in der Beziehung. Man wird abgeklärter. Man ist nicht mehr so ein Heißsporn, man, ja, geruhsamer. Wir sind ja verheiratet und ich habe dir damals vor 20 Jahren gesagt, dass ich dich liebe. Reicht ja jetzt, ne? Haben wir ja gemacht. Wisst ihr ja außerdem auch, ne? Ich möchte mit euch heute mal in diesen Beziehungsdschungel absteigen. Und am Anfang so ein paar Szenen einer Ehe mit euch spielen. Ich brauche da mal einen Freiwilligen oder eine Freiwillige. Darf auch gerne eine Frau sein. Meine Frau hat mich leider gerade verlassen. Die muss, Szenen einer Ehe, genau. Die ist gerade mit den Kindern anderweitig verpflichtet heute früh. Aber ich brauchte mal jemanden, der ein bisschen dickfälliger ist und der das mal aushält, wenn er auch mal was Unnettes gesagt kriegt. Gibt es da jemanden? Okay. Du kannst dich einfach dahinstellen, du brauchst da nichts sagen. Nicht auf die Pappe, die steht zwischen uns. So nah sind wir uns nämlich nicht mehr. Die steht zwischen uns, die Pappe. Du vergibst mir, wenn ich die Schatzi betitel und so weiter und so fort. Szenen einer Ehe, wir wollen das ja richtig live spielen. Hi, du guck mal, Schatzi, ich habe dir was ganz Nettes mitgebracht. Einen wunderbaren Tonkrug. Der ist sogar nicht gesprungen. Hab mir richtig was ausgedacht für dich, ne? Zu deinem Ehrentag heute, ne? Wir haben ja heute 25. nennt man Silberhochzeit, ne? Ist so, ne? Aber ich sag dir was, ich habe richtig Kosten und Mühen da nicht gescheut. Hab zum Töpfer gegangen. Der hat mir das Ding gegeben. Richtig Geld bezahlt hier. Hab gesehen, wie er es gemacht hat, dann hat er es gebrannt. Das ist für dich. Ich sag dir mal Folgendes. Unsere Beziehung ist genauso zerbrochen wie dieser Krug. Zerdeppert. Da kannst du nichts mehr zusammenflicken. Den kannst du nicht mehr ganz machen. Es wird so übel mit dir werden, dass du wie eine Halbtote hier rumrennst, weil du dich mit jemand anders eingelassen hast und mir untreu geworden bist. Szenen einer Ehe. Weiß nicht, wem es bei euch schon mal so gescheppert hat. Kannst du noch eine zweite Runde vertragen? Okay, hinterher kann ich ganz viel Buße tun, weil du schon mal hier stehst. Szenen einer Ehe. Wieder ein paar Jahre später, 30. Hochzeitstag, ne? Nehmen wir mal an. Ne? Also, hallo, heute habe ich dir wieder was mitgebracht. Du denkst sicherlich dran, 30 Jahre, unser Jubiläum. Kannst dich sicherlich noch an die Hochzeit, an Silberhochzeit erinnern. War nicht so glücklich, aber diesmal wird es besser. Ich habe es extra eingepackt. Guck mal, ich habe mir Mühe gemacht. Ne? Richtig schönes Geschenkpapier. Yep. Guck mal. Darfst auspacken, darfst den Gästen mal allen zeigen hier. Die können das ruhig sehen, was ich dir eingepackt habe. Kein Geheimnis. Ja, halt's ruhig hoch, dass es alle sehen. Genau. Weißt du was? Das ist ein Zeichen für unsere Beziehung. Die ist genauso vergammelt wie diese alte Unterhose. Nee, das sollen sie ruhig alle sehen. Genau. Die ist genauso vergammelt wie diese alte Unterhose. Ich habe mein bestes Stück genommen, habe die ein halbes Jahr in Blumenbeet eingegraben, ne, um dir das mal zu zeigen. Du bist einfach link unterwegs. Du hast keinen Bock, mir zuzuhören. Du ziehst gnadenlos dein Ding durch und hast nur deine Interessen und Hobbys im Kopf. Vor den anderen, da machst du dich lang. Da schmeißt du dich auf den Boden. Ich dagegen bin dir egal. Du sollst vergammeln wie diese Unterhose, die man einfach nur noch in den Müll werfen kann. Danke, dass du es ausgehalten hast. Szenen einer Ehe.
Erklärt mir die Anekdoten. Okay.
Also, ich hoffe, du brauchst innerlich seelsorgerlichen Beistand hier. Das wäre schade. Szenen einer Ehe. Ich weiß nicht, wer schon mal so ernsthaft aneinander geraten ist von euch. Es ist nicht aus unserer Ehe. Ne? Da würde ich hier nicht stehen, dann hätte ich andere Sorgen. Da müsste ich nämlich jetzt kommen und die Scherben alle auflesen. Da hätte ich wirklich andere Sorgen. Ich weiß nicht, wem es schon mal so geht. Kreativ muss man ja schon, Kreativität muss man ja diesen Ehepartner schon lassen. Ne? Das ist nicht nur einfach mal eine Szene machen und rumschreien oder sowas, sondern sich was ausgedacht. Halbes Jahr lang die Unterhose, die ist übrigens, habe ich wirklich ein halbes Jahr ins Blumenbeet gesetzt. Ne? Ich wollte mal gucken, wie das ist, wenn so eine alte Hose da vergammelt. Ne? Das ist wirklich so. Ne? Ich weiß nicht, was würdest du so einer Ehe eigentlich raten? Meinst du, das hat überhaupt noch Zweck mit den beiden? Oder würde man sagen, eigentlich ist die Messe hier gelesen, Leute, macht euch aus dem Staub, das bringt nichts. Die Scherben kannst du wirklich nicht mehr kitten, da hat er recht. Ne? Das ist am Vergammeln mit euch, vergiss es einfach. Was meint ihr, ich frage euch mal, wer hat einen Tipp, was würdest du so einem Paar raten, die so abgehen? Eheberatung, wunderbar. Ja, das ist so das Erste. Ne? Da brauchst du mal einen Berater. Ne? Ob der es noch richten kann, ich weiß nicht, wenn es so gescheppert hat. Immerhin sind sie ja schon 30 Jahre zusammen. Ne? Also, was würdest du so einer Ehe noch raten? Oder was anderes? Genau, also man müsste zuallererst herausfinden, wollen die überhaupt noch oder will eigentlich, ist es nur noch eine WG, eine schlechte WG, aber dann auch, ne? Man haust nur noch nebeneinander her, genau. Was würde man so einer Ehe raten? Gemeinsam zum Herrn gehen. Was sollen wir tun? Ich sage euch, das wäre für mich der einzige Rat, den ich noch für solche Leute hätte. Wenn da überhaupt noch was zu richten ist, dann kann Gott nur noch ein Wunder tun. Menschlich gesehen kannst du bei sowas eigentlich nur sagen, ey, lastet einfach. Dass die armen Nachbarn, die das Geschepper jeden Tag hören sollen, das Porzellan, was da kaputt geht, da kannst du nichts mehr machen. Da ist der Ofen aus. Gemeinsam zum Herrn gehen, da muss ein Wunder her, wenn da noch was passieren soll. Mit den beiden. Wisst ihr, ich sag euch mal was. Ich habe mir das nicht ausgedacht, die Geschichte. Die habe ich mir nämlich nicht ausgedacht. Das ist auch kein Einblick in unsere Ehe, wie ich schon gesagt habe. Diese Worte, die sind live vom Herzen deines größten Liebhabers. Die sind live von Gottes Herzen. Und wenn man sich das anguckt, dann können wir uns das nicht vorstellen, aber so zerbrechlich, verletzlich ist Gottes Herz. Vielleicht habt ihr es erkannt, wo es herkommt. Ich habe die Worte nicht erfunden. Das war Volksbibel, was ich euch gerade vorgelesen habe. Wenn jemand mal ein bisschen deftigere Sprache will, nimmt ihr mal die Volksbibel. Das war Volksbibel und der das gesagt hat, das war der gute Jeremia. Der ist so abgegangen. Der hat sich vor das Volk gestellt und hat diese Sätze gesagt und hat da mal ordentlich Porzellan zu Bruch gehauen. Das musst du dir mal auf heute vorstellen. In ein paar Wochen ist der evangelische Kirchentag, ne? Stuttgart. Alle sitzen da, Bischöfe, alle hohe Volk, Angela Merkel hielt eine Rede. Und dann stell dir vor, wir sind ja heute unter uns, denke ich, da kann man ja sich sowas mal leisten. Aber dann stell dir vor, die Türe geht auf und so ein Jeremia-Typ kommt rein und halt die Unterhose allen entgegen und sagt, Leute, so vergammelt ist eure Beziehung zu Gott. Das musst du dir mal vorstellen. Also mindestens 8 Wochen geschlossen, sage ich euch, würde der kriegen. Ne? Den würden sie wegsperren. Ja, vor dem würden sie vielleicht warnen. Ne? Fakt ist, wo der Jeremia auftrat, ich glaube, da hat keiner mehr gepennt. Da hat keiner mehr den Kirchenschlaf gehabt. Da gab es Action. Da gab es Action. Und selbst wenn man ihn nicht hören wollte, schon um diese Show mitzuerleben, war man da. Der Jeremia, Leute, ich sage euch eins, ne? Der war so krass drauf. Der hat im Dorf gewohnt und alle guckten, was ist bei dem denn im Haus los? Der hämmerte ohne Ende, dachte, will er einen Anbau machen? Nee. Der brach die Wand durch, nahm seinen Rucksack und marschierte durch. Das ganze Haus zerstört. Ne? Stell dir vor, ich nehme einen Presslufthammer und haue mir ordentlich gegen die Wände, dann hätte man noch einen zweiten Durchgang. Und dann sagt er, Leute, so werdet ihr alle weggeführt waren. Der Jeremia war einer der wenigen in der Bibel, oder einer der, nicht nur wenigen, aber einer der, wo ich denke, einer, die wirklich am krassesten unterwegs sind. Aber wenn ich Jeremia lese, dann entdecke ich das Herz Gottes. Dann entdecke ich, wie eifersüchtig Gott sein kann. Wie verletzlich Gott sein kann auf dich und auf mich. Dann erlebe ich, dass Gott ganz, ganz sensibel ist. Können wir uns nicht vorstellen, ne? Ich merke immer wieder, wir denken Gott, das ist der Schöpfer des Universums. Der steht doch da drüber. Dem ist es doch vollkommen egal, was ich denke und was ich tue. Juckt den doch nicht. Oh, oh, ich glaube, das juckt ihn sehr. Das juckt ihn ganz dolle. Weil die Bibel sagt, sagt er zu dem Volk, Leute, ich warne euch schon vor, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich kann das nicht ertragen, wenn ihr fremd geht und euch anderen Göttern niederlegt. Ne? Überlegt euch das lieber, macht keinen Bund mit mir. Seid Heiden und lebt, wie ihr wollt. Damit kann ich besser umgehen. Aber wenn ihr einen Bund mit mir schließt, denkt dran, ich bin eifersüchtiger Gott. Ich kann es nicht ertragen, wenn ihr fremd geht. Weißt du, manchmal spüre ich das. Ich glaube, was Gott mehr verletzt, als dass ich vielleicht hin und wieder mal irgendwo eine Sünde tue, ist, wenn ich es nicht wirklich ernst meine. Wenn ich im Gottesdienst sitze und laut singe, Jesus, du allein bist genug. Und dann sieht er mich, wie ich abends vor meinem Internet sitze und feststellt, Martin, alles Lüge, was du heute früh gelabert hast und gesungen hast. Scheint nicht, dass ich dir alles bin. Scheint nicht, dass ich genug bin für dich. Musst du jetzt deine Lust woanders stillen, deine Sehnsucht woanders stillen. Und wisst ihr, ich glaube, Gott kann viel eher mit Heiden umgehen. Ne? Die sagen, dich gibt es eh nicht da oben. Ne? Ich glaube, mit denen kann er viel eher und besser umgehen, als mit jemandem, der für sich sagt, Christi Blut für mich vergossen. Ich habe einen Bund mit diesem Jesus gemacht. Und dann sagt Jesus, ja, was ist eigentlich jetzt mit unserem Bund? Jesus glaubt das ja, ne? Die Bibel heißt es, die Liebe glaubt alles. Das ist so. Wenn er mich liebt, dann glaubt er das ja, was ich ihm sage. Und dann erlebt er, ja, ist wohl doch nicht so mit unserem Bund und mit der Liebe zu mir. Wisst ihr, wenn ich mein Leben angucke, ich glaube, nichts verletzt mich so sehr, wie wenn ich erleben muss, wenn andere meine Liebe mit Füßen treten. Also, wenn ich irgendwo im Laden bin und mich rempelt einer an, ne? Irgendwo Mr. No Name, oder es drängelt sich einer vor, so richtig frech, dann denke ich so, oh, so ein Punkt, 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 auch nicht heilig, ne? Ich weiß. Aber kannst du mit leben. Lass ihn dann vorgehen, meine Güte, müssen wir jetzt nicht den Zweiten Weltkrieg ausrufen, ne? Wenn er da vorgeht, ist egal. Aber wenn du jemanden wirklich liebst, von ganzem Herzen, und du spürst, wie der deine Liebe mit Füßen tritt, das zieht wirklich tief rein. Deswegen haben die uns am nächsten stehen, auch die größte Macht über uns. Das ist so. Deswegen tut das Eltern am meisten weh, wenn sie von ihren Kindern verletzt werden oder verlassen werden oder was auch immer. Das tut am meisten weh. Deswegen tun das am meisten weh, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Ne? Ach, wisst ihr, wenn mein Arbeitskollege geht, tut oh weh, ne? Waren nette Leute, haben schön zusammen gearbeitet. Kommst du drüber weg, ist nicht so dramatisch, das überlebt man. Ne? Kommt ein neuer, auch nett, passt schon. Aber wenn jemand geht, den du total ins Herz geschlossen hast, dem du dich total geöffnet hast, der alle deine Geheimnisse kennt, das zieht rein. Da kann man nicht so schnell zur Tagesordnung übergehen. So geht's Jesus, so geht's Gott. Der hat uns alle seine Geheimnisse offenbart, alles gesagt. Er hat sein Herz uns offenbart. Und wenn wir dann fremd gehen, das tut ihm weh. Ich glaube, dass er manchmal dasteht. Ich habe ihn manchmal saß ich da, sehr am Boden zerstört, und ich spürte, wie er sagt, Martin, warum kannst du mich denn nicht so lieben, wie ich dich liebe? Ich zeige euch das mal. Ich fahre mal hoch. Ich habe das nämlich mal aufgeschrieben. Ich erlebe, wie er fragt, warum kannst du mich nicht so lieben, wie ich dich liebe? Warum kann ich dir nicht das Wichtigste im Leben sein? Warum ist dir anderes immer wieder so wichtig? Warum kann sich denn nicht mal einen Tag alles um mich drehen? Die Frage habe ich ganz oft innerlich gehört. Da kann ich mich noch ganz genau erinnern, wenn ich diesen Schmerz in meinem Gewissen hatte, diesen Schmerz von Jesus. Kennt ihr das? Oder du denkst, Herr, ja, warum eigentlich? Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht? Warum können wir nicht? Ich möchte mit euch das Urevangelium heute mal betrachten. Und wahrscheinlich werdet ihr sagen, kennen wir alle schon. Kennen wir ja alle schon. Haben wir ja schon im ersten Glaubenskurs vor 30 Jahren gehört. Ne? Das ist das Urevangelium. Ne? Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Das kennen wir alles. Ich entdecke bei mir immer wieder spirituelle Alzheimer, geistliche Vergesslichkeit. Eins der größten Leiden, das ist eine chronische Krankheit, an denen wir Christen leiden. Geistliche Vergesslichkeit, Alzheimer. Wo immer wieder Dinge, die eigentlich klar sind, eben doch nicht klar sind, weil wir sie nicht leben. Wisst ihr, zuallererst möchte ich mal sagen, warum ist Jesus so verletzlich? Warum ist er so verletzt? Und zwar, ich komme auf die nächste Folie, da heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Eins meiner Lieblingssteckenpferde, habe ich wahrscheinlich hier schon oft gepredigt. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und für mich ist das eins der größten Wunder, die wir als Christen haben können. Ich mache das wieder sehr praktisch. Ihr hier nehmt euch mal eine Scheibe hier runter und ihr guckt jetzt mal in diesen Tempel. Genau, guck's dir mal an. Guck dir mal den Tempel an. Der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Tempel von Jesus. Männer dürfen auch mal ins Spiegel gucken, ne? Nicht nur die Frauen. Hier, wollt ihr noch mal den Tempel sehen? Der Tempel. Guckt euch mal, könnt ihr die ganze Zeit, könnt ihr auch weitergeben. Dein Nachbar kann das angucken. Guck dir diesen Tempel an. Guck dir einfach mal an, ne? Manch einer hat sich heute vielleicht noch nicht im Spiegel gesehen. Dann stellt er fest, oh, ein Pickel und eine Falte. Naja, und das Alter, wie gesagt. Ne? Wir sind ja auch nicht mehr alle hier die Jüngsten, wenn wir uns das so betrachten. Ne? Ist ja kein Jugend- oder Teenie-Kreis mehr, wo wir hier sitzen. Ne? Genau, früher war es mal. Ne? Ach, war das schön. Ne? Die Hochzeitsfotos und so weiter und so fort. Konfirmationsfotos, da sah ich ja noch gut aus. Ah, so siehst du aus. Genau, kannst dich ruhig betrachten. Schöne Sache. Ist uns oft auch sehr wichtig, wie ich aussehe. Ne? Da gibt es eine riesen Industrie, ein riesen Geschäft, was man damit machen kann. Ne? Pickelwasser und was weiß ich nicht alles. Ne? Friseur und sonstiges. Da kannst du richtig Kohle mitmachen, ne? Mit dem Aussehen. Aber wisst ihr, ich bin immer sehr, sehr sicher. Dem Heiligen Geist, Jesus, ist das vollkommen egal, wie viele Falten du in deinem Gesicht hast und wie viele Pickel da sind und ob du rechts und links Hüftgold hast oder nicht. Er hat ganz andere Fragen. Bin ich Hausbesitzer? Gehört mir eigentlich das? Gehört mir's? Oder macht mir jemand diesen Tempel streitig? Vielleicht du, weil du immer noch nicht ausgezogen bist. Oder hast du noch viele andere Geister eingeladen, die da drinnen wohnen? Da singt man, sagt er vielleicht, du singst ja immer, dir gehört mein Leben, ne? Dir, Jesus gehört mein Leben. Aber eigentlich hast du nie wirklich Platz für mich gemacht in deinem Leben. Ich habe ein sehr einnehmendes Wesen, ich will nämlich alles haben. Du sitzt immer noch auf dem Thron. Die Frage ist, die zentrale Frage ist, wenn es um unseren Tempel geht, die Frage ist immer wieder, wer sitzt auf dem Thron? Wer sitzt da drauf in deinem Leben? Das ist nach wie vor die zentrale Frage. Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Wisst ihr, ich sage euch das mal, das ist wie in der Wirtschaft. Wir stellen uns das vor, wir gehen mal in die Wirtschaft. Und du hast eine Firma gehabt, große Fabrikgebäude, mit Backstein, großen Schornstein, hast irgendwas produziert. Aber weißt du, was du nicht kannst? Geschäftsmann sein. Hat nichts funktioniert. Deine Firma ist einfach pleite. Schulden über Schulden. Jeden Tag die Gläubiger an der Wand und du sagst dann, ja, außer einem Taschentuch, ich hab nichts zu geben. Die sagen sie, doch, wir kriegen eine Million von dir. Firma ist pleite, total runtergewirtschaftet, der Schuppen. Nichts mehr zu holen. Kaputt, Dach kaputt, hast kein Geld, das Dach zu dichten, es regnet rein. Es ist die letzte Bruchbude, die man sich vorstellen kann. Du hast wirklich alles runtergewirtschaftet. Und dann gehst du mit diesen riesen Schulden und dann fragst du einen zum anderen. Am Anfang bist du noch hochnäsig, ne? Da denkst du immer noch stolz, meine Firma, ne? Willst du vielleicht meine Firma kaufen? Alle lächeln und winken ab, vergiss es. Deinen alten Schuppen, ey, da baue ich lieber auf der grünen Wiese was Neues, aber nicht deine Bude, die kannst du komplett vergessen. Irgendwann bist du so weit unten, dass du sagst, ich schenke sie dir, nehm mir nur die Bude ab mitsamt der Schulden. Du findest keinen. Du findest keinen, der deine Bruchbude nimmt. Alles runtergewirtschaftet, desolater Zustand. Schlimmer geht's gar nicht. Und dann stehst du da, das Heer von Gläubigern vor dir, die alle Geld haben wollen. Nix. Und dann eines Tages klopft er an die Tür. Das hat er bei mir gemacht. Jesus Christus leibhaftig und sagt, ich kaufe sie. Ich kaufe deinen maroden, runtergewirtschafteten Schuppen und ich bezahle alle deine Schulden. Mit meinem Blut, ich habe sie bezahlt. Ich kaufe deinen ganzen Laden. Das ist es eigentlich, das ist passiert. Ne? Alles gekauft hat er. Alles hat er gekauft. Alles hat er gekauft. Schulden, jeder Gläubige hat er zufriedengestellt. Ist das nicht eine coole Sache? Das ist eigentlich passiert, wo ich Jesus in mein Leben eingeladen hat, der hat den Gläubiger zufriedengestellt. Die Schulden sind bezahlt, er hat mit seinem Leben bezahlt. Nicht nur einfach so, ja, ich habe ja viel, zack, zack, kann man ein bisschen zahlen. Er hat alles gegeben. Der hat deinen maroden Schuppen übernommen und jetzt baut er den nach seinen Vorstellungen wieder auf. Wunderschön. Er baut vielleicht eine Dachterrasse ran und du denkst, oh, eine Dachterrasse ist ganz schlimm. Aber ihm gehört die Firma. Er kann jetzt machen, was er will. Vielleicht hast du Klorollen hergestellt und er sagt, nee, Klorollen, da stehe ich nicht drauf. Ich will eine Bäckerei draus machen und Brot draus herstellen. Und du denkst, oh, das. Aber er ist der Besitzer. Und wisst ihr, genau an dem Punkt kommt unser geistliches Alzheimer. Wisst ihr, das ist so wie, wenn du eine Firma hast und so ein alter Herr, so der Altvordere, der kann einfach nicht abtreten. Kennt ihr das? Ne? Also einer, wo du denkst, Mensch, der ist doch schon lange in Rente und mir gehört der Laden. Und trotzdem, jeden Morgen kommt er an und meint, die Geschäfte zu übernehmen zu müssen. Ne? Ihm gehört nicht ein Ziegelchen mehr daran. Nichts gehört ihm, gar nichts. Und trotzdem meint der alte Herr immer noch, dass ihm der Schuppen gehört. Jahrelang hat er die Chance gehabt, hat ja alles zunichte gemacht, hat alles runtergewirtschaftet. Ne? Der kann es ja einfach nicht. Trotzdem meint dieser Typ immer wieder, ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Und du denkst, ja, das ist so. Ne? Was passiert, wenn ich auf dem Thron meines Lebens stehe? Da bin ich heute der kleine König, ne? Seht das, ne? Ich bin der König. Ne? Dann sage ich, ja, ich bestimme, wo es lang geht. Ne? Da ist dann das Geld, da ist mein Computer, ihr alle steht für meine Beziehung. Ich lege dann fest, mit wem treffe ich mich, was für eine Frau habe ich, was habe ich für Beziehung. Das kann ich dann alles festlegen. Ich bin der König. Ne? Ich bin der Chef meines Lebens und ich sage dann, wo es lang geht. Ich kann sogar ein ganz frommer Chef sein, ne, meines Lebens. Jesus hat da auch seinen Platz hier. Ne? Und ich sage dann Jesus, ja Jesus, du hast auch deine Ordnung in meinem Leben. Ne? Sonntag zum Beispiel, da darfst du mal. Ne? Da kümmere ich mich dann um dich, mein lieber Jesus. Du stehst dann hier, genau zu meiner Linken. Und Sonntag früh zwischen 10 und 12, da habe ich auch Zeit für dich. Ne? Und dann habe ich aber nur Zeit für meinen Mittag. Nachmittag geht es in den Garten. Genau, ich mache so mein Leben. Das haben wir alle so gemacht. Ne? Jeder Mensch auf diesem Planeten macht das so. Ne? Wir sind immer der Chef unseres Lebens und legen fest, wo es lang geht. So ist das. Manchmal machen wir so ganz fromm. Ne? Jesus hat auch seinen Platz. Die Kirche, da ist auch die Kirche ein Platz. Überall ist ein Platz. So leben wir. Aber wisst ihr, was passiert, wenn ich sage, Jesus, du bist jetzt der Inhaber. Dir gehört der Laden. Dir, du bist der Chef. Du sitzt auf dem Thron. Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme meine Krone ab, lege sie ihm zu Füßen und knie mich davor und sage, Jesus, was soll ich tun? Jesus, was meinst du, was meine Beziehung sein soll zu meinem Partner, meinen Kindern, meinen Freunden, zu meiner Arbeit, Gemeinde? Dann höre ich jeden Tag, Jesus, wo geht's eigentlich lang? Du bist der Chef. Ich habe meine Krone niedergelegt. Die gehört jetzt dir. Du bist der Chef. Und du kannst bestimmen, wo es lang geht. Das ist das alte Leben. Ich lege fest, was ich mit meiner Gesundheit mache, wo ich meinen Sinn suche, was ich mit meinem Geld mache, was ich mit meinen Beziehungen mache und. Das habt ihr mal so da oben im Gegenteil. Und wenn ich sage, Jesus, du bist der Chef meines Lebens, dann stehe ich daneben. Und alle Bereiche meines Lebens sind vor seinem Thron. Und er, der kann dann sagen, Martin, mit deiner Zeit kannst du das und das machen. Vielleicht sagt er auch, heute Abend kannst du auch mal die Sportschau gucken. Jesus ist nicht immer, wir haben immer das Denken, wenn ich Jesus das übergebe, der ist immer Spaßverderber. Den ganzen Tag nur Kloster, ne? So Glockenläuten und so was. Ne? Er ist nicht. Aber die zentrale Frage ist, habe ich ihm den Thron gegeben, kann er sagen, du, mit deinem Geld, da machen wir mal das. Guck mal da hinten in der Ecke, der ist arm, gib ihm doch mal was. Wir reden über ganze Themen mit Pfingsten, was das für Auswirkungen hat. Das hat man so die letzten Predigten von Paulus, das hat mich total bewegt. Über Gütergemeinschaft. Aber das Zentrale ist mit der Gütergemeinschaft, wenn er auf dem Thron sitzt, dann kann er nämlich wirklich sagen, was ich mit meinem Geld mache, wo mein Portemonnaie hinwandert. Das ist das Zentrale. Sitzt er auf dem Thron, dann sagt er, dann muss ich ihn fragen, was soll ich denn mit meinem Geld machen? Wo soll ich es hingeben? Was wird damit? Wisst ihr, das Komische bei der Sache ist, verstanden haben wir's. Wie gesagt, das Urevangelium, kennen wir ja alles. Habe ich bei der Taufe, Mensch, klar, wissen wir doch, das fällt uns doch ein. Ja, Mai, da war doch was mit Wasser und so, ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, klar, der alte Adam wurde ja ersäuft, sogar richtig mit Wasser, ordentlich, ne? Deswegen hat der Pfarrer ja auch extra länger runtergehalten, der Pastor, ne? Das kennen wir ja noch, da war ja was. Ja. Und ich beobachte eins. Theoretisch haben wir es kapiert. Jeden Morgen, ich wach auf, das ist fast ein Automatismus. Ja, Mai, was ist das denn? Wer sitzt da denn auf dem Thron? Ach, ich. Ach, ja, guck mal an. Der geistliche Alzheimer. Ich hatte ja eigentlich gestern noch gesagt, Jesus, dir gehört der Thron, du sitzt da. Und automatisch, das ist schon fast wie ein Automatismus, ne? Trotz allem, wenn ich gucke am Morgen, wer sitzt auf dem Thron, überlege, was mache ich heute und so weiter und so fort, da sitzt ja wieder der alte Herr da drauf, ne? Der alte Firmeninhaber. Obwohl, eigentlich jahrelang schon geübt, ne? Nur Schulden, nur den Bach runter, das ganze Imperium. Hat nichts auf die Reihe gekriegt, ne? Alles ging den Bach runter. Wisst ihr, in diesem Zusammenhang habe ich das mal verstanden, was Jesus zu seinen Jüngern sagte. Da sagt er, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das heißt, diesen Kampf, das ist nicht einmal getan mit der Taufe oder Bekehrung oder was auch immer. Täglich. Täglich heißt es, vom Thron runter niederknien und sagen, Jesus, du bist der Chef. Vergib mir, dass ich mich selbst wieder draufgesetzt habe. Du hast zu sagen, wo es lang geht. Du bist der Chef, du bist der Firmenherr. Wenn ich da wieder sitze, vergiss es. Die Schulden und alles, ich krieg's nicht hin, vergiss es. Das heißt es eigentlich, wenn ich sage, ich verleugne mich selbst. Ne? Ich sitze nicht drauf, ne? Herr, du. Das ist es eigentlich. Jeden Tag die erneute Firmenübergabe, das ist es. Wir haben es halt mit dem Chef zu tun, wo ich immer wieder sage, der ist es wirklich Cavaliero der alten Schule. Der ist halt nicht einer, der mit der Brechstange kommt und sagt, ey, ich habe hier zu sitzen, ne? Runter mit dir. Sonst muss ich mal hier einen Stromschocker ansetzen, dass du runterfliegst oder sowas. Ne? Sondern jeden Tag steht er hier und sagt, Martin, willst du mir wieder den Platz frei machen? Darf ich mich wieder setzen? Cavaliero der alten Schule, ne? So ist Jesus. Ne? Ich muss ihm jeden Tag wieder den Platz frei machen und sagen, du darfst hier sitzen. Dir gehört der Thron in meinem Leben. Warum kannst du mich nicht so lieben, wie ich dich liebe? Warum kann ich dir denn nicht das Wichtigste im Leben sein? Warum musst du immer fremd gehen? Warum kann ich denn dein Leben nicht mal einen Tag, warum kannst du dich mal einen Tag um mich drehen? Einfach nur um mich. Warum eigentlich nicht? Die erste Antwort habe ich schon mal versucht, ein bisschen zu ergründen. Die zweite Antwort, die möchte ich noch mal näher nehmen. Und zwar, vielleicht liegt es doch daran, weil der Teufel immer wieder Zugang hat zum Allerheiligsten, zu deinem Tempel. Weil ihm immer wieder Tür und Tor geöffnet werden. Immer wieder Tür und Tor geöffnet werden. Wisst ihr, ich kann es nicht mehr so lang machen, aber ich will da mal eine kurze Sache, die mich beschäftigt hat. Paula neulich erzählte mir voller Schnaufen, dass sie gerade 4. Mose liest. Und dann sagt sie, naja, habe ich gefragt, na und wie ist es? Und manchmal spannend und manchmal auch langweilig. Ne? Weißt du, wer schon mal 4. Mose gelesen hat, da habe ich gedacht, oh, mir ging es da nämlich so ähnlich. Ich habe nämlich 1. Chroniker gelesen. Hat jemand von euch mal 1. Chroniker gelesen? Ne? Ah, da hast du erstmal 10 Kapitel Geschlechtsregister über die durchgewiesen. Der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den und so weiter. 10 Kapitel lang zeugte er da. Und dann da ist noch nicht genug, dann schiebt der Kleine einen nach, dann kommt Davids Verwaltungsreform. Ich weiß nicht, wem das sehr interessant findet, Verwaltungsreformen. Das sind auch Dinge, da blätterst du über und denkst, naja, okay, was soll ich damit anfangen? Schön für David, dass er da mal eine Reform gemacht hat. Und dann las ich Davids Verwaltungsreform und ich sagte, manchmal ist das so mit Gott. Da saß ich da und dachte so, ja, warum steht das in der Bibel? Und schlug das zu, Herr, Pflicht erfüllt. Hab's Oma gelesen, alle Schrift ist ja von Gott gegeben, zur Lehre und so weiter, steht ja in der Bibel. Und wie ich die zuschlag, sagte Martin, spür dich wirklich tief innen. Martin, liest das nochmal, genau diese Reform will ich in deinem Leben. Boah. Und dann habe ich hingeguckt und dachte, was hat er denn nur wirklich reformiert, der gute David? Was war da denn los? Und wisst ihr, David hat was Herausragendes im Tempel reformiert. Und zwar, es gab eine große Neuerung. Er begründete nämlich zwei neue Vollzeitämter. Die hat er eingeführt, zwei neue Vollzeitämter. Die wurden sogar dafür bezahlt, die haben richtig Geld dafür gekriegt. Die hatten keinen anderen Job, als dieses Amt zu machen. Es gab schon vorher Priester, Leviten, die gab es schon zu Moses-Zeiten, die haben geopfert und Weihrauch dargebracht und Seelsorge gemacht und Gericht geübt und alles Mögliche. Aber die zwei Ämter, die David eingeführt hatte, die hat er in den Vordergrund gebracht, weil er sagte, das ist wichtig. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe, merkte ich, wie Gott zu mir sagt, wenn du willst, dass der Teufel nicht mehr Tür und Tor in deinem Tempel geöffnet hat, dann musst du diese Ämter in deinem Leben einführen. Dann musst du anfangen, diese Vollzeitämter in deinem Leben zu entwickeln. Dann müssen die wach werden. Und jetzt lüfte ich das Geheimnis, das erste Amt, was er eingeführt hat, das gab es schon vorher, aber er hat das wirklich als ein Vollzeitamt gemacht. Und zwar waren das die Sänger. Die Sänger. Ach, das ist wunderbar fürs Lobpreisteam. Kann ich euch jetzt mal eine ordentliche Predigt halten? Ne? Das war die erste Neuerung. Ich lese das mal. Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asafs, Hemans, Jeduthuns, prophetische Männer, die auf Harfen, Psaltern und Zimbeln spielen sollten. Diese alle sangen unter der Leitung ihres Vaters Asafs, Jeduthuns und Hemans im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern und Harfen für den Dienst im Hause Gottes nach der Anweisung des Königs. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des Herrn geübt waren, allesamt Meister. 288. Das sind die Sänger, die Sippenhäupter der Leviten, die in den Kammern keinen Dienst hatten. Denn Tag und Nacht waren sie in ihrem Amt. Das war Davids Verwaltungsreform. Er hat die Sänger eingesetzt. Nur ein paar Gedanken. Ich habe es sogar unterschrieben. Die waren ausgesondert für den Dienst. Das war ihr einziger Job. Das war ihr Amt. Gott groß zu machen und ihn zu loben. Also, so, als wenn wir dann sagen würden, als Ältestenkreis, ich glaube, Matthias, Häuser brauchst du nicht mehr konstruieren. Am jüngsten Tag, wenn Gott Gericht hält, ist da eh deine Häuser kaputt. Ne? Fang an, vollzeitlich hier zu loben. Und dann sagst du, ja, ich meine, was soll das denn? Ne? Wir haben doch Sonntag nur die 2 Stunden, da kann ich doch nicht bezahlt werden. Nee, so ist das nicht. Ne? Montag sitzt du hier, ob da jemand da ist oder nicht, vollkommen egal. Ne? Um 8 ist Dienstbeginn. Und was ist ich? 20 Uhr ist Feierabend. Und dann lobst du hier. Und Dienstag genau das Gleiche. Und Mittwoch nochmal. Und dann bist du so heiß, dass du Sonntag, dann geht's ab hier, ne? Sag ich mal. Ne? Ganze Woche gelobt. Und dafür kriegst du dann Geld. Egal, ob jemand hier ist oder nicht. Du fängst an zu loben. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Und das Interessante ist, das heißt, das waren prophetische Männer. Ich glaube, dass sich das entwickelt hatte. Aus dieser Nähe zu Gott, den ganzen Tag vor Gott stehen und ihn loben, da bekamen sie Gottes Sichtweisen, Gottes Weisungen. Da fingen sie an, prophetisch zu reden. Noch was, sie übten Gottes Lob ein. Wisst ihr, das ist das, was mich am meisten herausgefordert hat. Wenn ich diesen Sänger in mir zum Leben erwecke, wo ich glaube, dass der in jeder Seele durch den Geist Gottes drin ist, Ich glaube, dass dieser Sänger drin ist, der schläft nur. Oh, der hat einen guten Schlaf, ne? Der schläft seinen fröhlichen Schlaf. Ne? Gelegentlich Sonntag muss er mal ein bisschen wach werden und dann singt er ein bisschen. Ne? Aber auch bloß 10 Minuten. Ne? Und dann, ach naja, lass mal die Lobpreiser machen. Mir fällt das schwer mit dem Loben und so. Und wir Männer, ne? Also 1000 Gründe, warum wir nicht loben können. Ne? Und meine Stimme und so weiter. Ich glaube, dass jeder diesen Sänger in sich hat. Der schläft nur, hat guten Schlaf. Ne? Und dann, was passiert? Der fängt an, diesen Sänger zu sagen, nee, ist nichts mit Schlafen, wir üben das jetzt mal. Ne? Wir üben das mal, Gotteslob. Und üben, oh, das hat auch mal was mit Quälerei zu tun. Das kann auch sein, dass du anfängst zu loben und da kommt nicht gleich die Salbung. Und da krächzt das. Und oh, nee, Lieder. Und heute früh und am Morgen auch noch. Ne? Name nach Abend geht ja. Das hat was mit Übung zu tun. Kannst dich gut raussehen, ich kann ja nicht Gitarre spielen, also kann ich auch nicht loben. Nee. Solange du reden kannst, solange du eine Zunge hast und Stimmbänder hast, kannst du loben. Und es gab, interessanterweise, denn Tag und Nacht waren sie im Amt. Vollzeitjob. Es gab keinen Grund und keine Pause, Gott nicht zu loben. Und wisst ihr, das ist so das Letzte, was ich euch bei den Sängern sagen wollte. In guten wie in schlechten Zeiten. Es gibt immer einen Grund, Gott zu loben. Warum ist es so wichtig? Warum? Was passiert, wenn ich anfange, diesen Sänger in mir zu entwickeln? Wenn ich anfange, diesen Sänger wach zu machen? Wenn der Teufel dich piesackt, dann fang an, ihn zu piesacken. Und wisst ihr, ich glaube, mit nichts vertreibst du den Teufel so wie mit Gottes Lob. Mit nichts vertreibst du in deinem Leben so den Teufel wie mit Gottes Lob. Ich denke immer wieder dran, wir hatten einen Drogenabhängigen, den Jesus freigemacht hat, aber Jesus war schon lange mit ihm unterwegs. Manche kennen ihn, den Timo. Und er sagte mir immer wieder, dass er in der Stadtmission war. Dass er obdachlos war und ach, ein elendes Leben. Und in der Stadtmission sangen sie jeden Morgen das gute alte Lied, danke für diesen guten Morgen. Gab ohne Andacht, da sagt er, da keine Ahnung, was die da gepredigt haben. Ging gar nicht rein in die Birne. Ne? Aber er sagte, da bin ich mit meinem Kumpel durch die Stadt gegangen und den ganzen Tag haben wir gesummt, danke für diesen guten Morgen. Den ganzen Tag. Das ist heilige Gehirnwäsche. Der Teufel, der macht den ganzen Tag Gehirnwäsche in deinem Kopf. Ne? Du bist nichts, du kannst es eh nichts, du bist ein Sünder, du kommst in die Hölle. Oh, was du jetzt schon wieder gemacht hast. Da musst du eine heilige Gehirnwäsche dagegen setzen. Da musst du den Sänger entfachen. Und manchmal muss man vielleicht anfangen, wirklich zu üben und sagen, nee, ich will jetzt diese blöde Stimme nicht mehr hören. Ich will anfangen, Gott zu loben. Der Sänger muss wach werden. Paul hat das letzte Mal oft gesagt über Sprachenreden, ne? Dass das eine Gabe des Geistes ist. Aber wisst ihr, Sprachenreden, das brauchst du nicht, um nur zu beweisen, ich bin jetzt Unpfingstler, ich gehöre jetzt oder dazu. Ne? Echter Pfingstler, da muss er Sprachenreden. Sondern Sprachenreden, das ist eigentlich Gottes Lob des Herzens, deiner Seele. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Wenn du anfängst, in Sprachen zu reden, da kannst du so in irren Gedanken nicht mehr denken. Da kommt auf einmal Ordnung und Ruhe da oben in das Hirn. Manchmal siehst du Leute, die sind den ganzen Tag, wir sagen dann, die sind verrückt. Ich glaube immer, die sind vom Teufel gepeinigt. Die meckern den ganzen Tag vor sich hin. Ne? Vielleicht kannst du deine Zunge noch zumachen. Ne? Aber es meckert hier drin den ganzen Tag. Oh, der will ich doch. Und da ist kein Kraut gewachsen. Ich habe eins erlebt, wenn das so ist, ne, fang an in Sprachen zu reden. Automatisch ist es weg. Das ist wie so ein Schalter, das schaltet automatisch die Teufelsmusik, das Teufelsradio aus. Da sind seine Funkwellen unterbrochen. Deswegen ist es so wichtig, dass du die Gabe, wenn du noch nicht hast, der Sprachenrede bekommst. Weil da Ordnung hier oben in der Stube herrscht. Weil du das kannst sofort anfangen und sagen, ich fange jetzt an in Sprachen zu reden. Und damit kannst du die Stimme des Teufels endlich mal abschalten. Da kann endlich mal oben da Ruhe herrschen und du kannst beim Herrn sein. Und es wird dir nicht ständig was geraubt, was du in deinem Herzen hast. Eine Sache müsst ihr trotzdem noch mithören, Leute. Eine Sache, die er noch reformiert hat. Er hat nämlich noch eine zweite Sache eingeführt, und zwar die Torhüter. Er hat Torhüter bestellt. Bestellung der Torhüter. Diesen, den Ordnungen der Torhüter, fiel nach der Zahl der Männer das Amt zu, wie ihren Brüdern, zu dienen im Hause des Herrn. Und das Los wurde geworfen für die kleinen wie für die großen Sippen, über ein jedes Tor. Das Los für den Osten fiel auf Meschelemja. Auch für seinen Sohn Sechaja, der ein kluger Ratgeber war, warf man das Los und es fiel für ihn auf den Norden. Für Obed-Edom aber auf den Süden und für seine Söhne auf das Vorratshaus. Für Schuppim und Hosa auf den Westen beim Tor Schelachet, wo die Straße hinaufgeht. Ne? Das sind so Stellen, die liest du und liest und denkst, ja und? Toll, für die Tore und so was. Aber wisst ihr, wenn du das mal dir auf der Zunge zergehen lässt, was war das? Was haben die gemacht? Was fällt dir auf? Das ist eine klare Entscheidung. Die sind da zu wachen. Zu wachen, damit der Tempel rein und heilig bleibt. Damit der Tempel rein und heilig bleibt. Ich will ein Wächter erwache in meiner Seele, dass der Teufel nicht immer Tür und Tor geöffnet hat, dass da nicht jeder Rotz und Mist da reinkommt in diese Seele, in diesen heiligen Tempel. Und das ist zuerst eine Grundsatzentscheidung. Will ich das denn? Ne? Will ich das denn? Ich denke, ich habe neulich einen guten christlichen Freund getroffen, Single. Und dann sagte er mir, weißt du Martin, hat er mir stolz seinen Computer gezeigt und sagte, weißt du, was ich hier installiert habe? Eine Spionagesoftware. Dachte ich so, ja, NSA und alles. Nee, sagt er, ich habe hier so einen Cookie und mein christlicher Bruder kann immer gucken, wo ich mich jetzt gerade in meinem Internet befinde. Boah, der hat sich einen guten Hüter da besorgt, ne? Weil er weiß, der Teufel, oh, abends und so weiter, der kann mit mir da, ne, da nimmt da manchmal schnell der Teufel den Router in die Hand und surft mit mir da durch die Welt. Ne? Und dann sagt er, ich weiß, da gibt es einen Torhüter. Der kann jederzeit, hat er Zugang auf meinen Computer, wenn ich ihn anhabe, der kann jederzeit gucken, auf welchen Seiten befinde ich mich denn gerade. Da ist jemand, der hat gemerkt, ich brauche einen Türhüter. Ich brauche einen Torhüter, damit der Teufel nicht da einfach so reinwandern kann in meine Seele. Wisst ihr, das eine ist interessant für die Kleinen wie für die großen Sippen. Es kann sich hier keiner rausreden. Ach, wisst ihr, ja, der Paul, ne, die Geistlichen, die Großen, so in Anführungsstrichen, der Prediger, der Pastor, der kann das haben. Auch die Kleinen, genau die, auch die sollen Torhüter sein. Jeder von uns, es gibt keine Ausnahmen, jeder von euch braucht diesen Torhüter in seiner Seele. Kannst du nicht sagen, ich kann das nicht. Ne? Ich habe 100 Mal versucht, ich schaffe das nicht. Bin halt zu schwach, ich widerstehe nie, ich schaffe das nicht und. Ausreden kennen wir ja, worum wir immer wieder alles Mögliche in uns reinlassen. Bin so einsam. Ach, und Samstagabend ganz schlimm und was weiß ich. Ne? Hier heißt es jeder. Gibt keine Ausrede. Jeder. Ob groß, ob klein, ob geistlich, ob am Anfang mit Jesus. Jeder. Was hat der Wächter zu tun? Ganz einfach. Böses, Unheiliges draußen lassen. Ne, das ist interessant. Der eine Wächter war an der Straße zur Stadt. Ne? Es gibt auch so Zugänge zur Stadt und so Augen. Ne? Die Zugänge zur Stadt.
Zur Welt.
Die Ohren, die Zugänge zur Welt. Ne? Da müssen Wächter auch ran. Ne? Einerseits Wache und das andere aber auch, dass der Teufel nicht klauen darf. Ne? Am Allerheiligsten, ne? Wo die Schätze sind. Wo Gott das, was er dir gegeben hat, dass das nicht wieder weggeht. Ne? Beispiel. Da gehst du nach der Predigt nach Hause, gehst gar nicht nach Hause, ins Kirchencafé und denkst, boah, die hat mich erbaut, das will ich machen, das hat zu mir gesprochen. Dann sitzt du unten und irgendeiner kommt zu dir und sagt, du, ich muss dir mal was erzählen, ganz schrecklich, hast du schon gehört, der und der Otto, oh, wie der lebt, meine Herren. Und dann auf einmal, der Rottweiler, der Wächter wird wach, ne? Und dann sagst du, kannst dich entscheiden, ne? Mach ich mit? Oh ja, stimmt, der Otto, hast recht. Ne? Und gestern hat er mich so doof angeguckt. Und oh ja, du. Oder wird der Wächter wach und sagt, stopp, hier will dir was jemand klauen. Die Räuber sind unterwegs, die wollen dir gerade die gute Predigt wegnehmen. Ne? Und dann sagst du, hey mein Lieber, mit Otto, das ist ja schön und gut, aber sag du doch mal, was hat dir denn heute die Predigt gesagt? Ne? Kannst du immer dich entscheiden. Ist die Frage, höre ich auf den Wächter? Oder nicht? Und wisst ihr, das Interessante ist, die Wächter, die schlafen vielleicht noch eine Weile. Die schlafen. Aber die sind in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Der Wächter ist in dir. Die Frage ist, ob du ihn wächst. Ob du ihn wächst. Und wisst ihr, wie du so einen Wächter scharf machen kannst, wie so ein Rottweiler, ne? Indem du das hörst, was er sagt. Ich erlebe das. Je mehr du auf den hörst, desto schärfer wird er. Desto besser macht er seine Wachfunktion. Weißt du, wenn der Wächter merkt, ich sag ihm das zwar immer, aber pff, der macht eh sein Ding, ne? Dann fängt er an zu schlafen. Ne? Brauchst dem eh nicht sagen. Der handelt ja eh nicht danach. Warum soll ich mir die Mühe machen, irgendwas zu sagen? Aber wenn ich den Wächter auf den höre, da wird er schärfer. Sagt, oh, der hört auf mich, da kann ich ja noch mehr sagen. Da kann ich ja noch mehr Wachposten hier aufnehmen. Das ist es. Wenn ich anfange, auf diesen Wächter zu hören, dann wird er wach. Oder sagt er mir noch mehr. Aufwachen. Nicht nur, weil die Predigt zu Ende ist. Ich glaube, was wir jetzt hinterher machen und wo ich dich einladen will, ist nochmal eine Erweckungsveranstaltung. Dass wir hingehen und sagen, jetzt. Und Jesus eine Antwort geben und sagen, Jesus, vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, Jesus, ich knie mich nieder und ich gebe dir heute wieder neu meine Krone. Habe ich sicher vor 20 Jahren schon mal gemacht, bei der Taufe und so weiter. Aber zu sagen, Jesus, heute ist der Tag, heute machen wir einen neuen Ehebund. Ich fand das so gut, ich war mal bei einer Goldhochzeit, 50 Jahre verheiratet und haben die beiden sich liebevoll angeguckt, haben sich ihr Eheversprechen neu gegeben. Das kann man machen. Du kannst sagen, Jesus, ich lege dir meine Krone wieder nieder, vergib mir. Vergib mir, dass ich wieder, dass er mit mir durchgegangen ist, dass der alte Herr wieder lebendig geworden ist und sich da wieder auf den Thron gesetzt hat. Aber Jesus, du sollst heute machen wir es fest, du sitzt auf dem Thron, nur du. Aber vielleicht ist es auch dran zu sagen, Herr, es stimmt. Die Wächter, die schlafen in mir. Der Lobpreiser, ich habe gar keinen Bock zu singen, zu loben. Ich will das gar nicht. Ich kann vielleicht sogar in Sprachen beten, aber mach's nicht. Und sag, Herr, vergib mir. Ich will es wieder tun. Ich will die wieder erwecken. Das kann man, ich habe das mal so gemacht, ich habe das selber erlebt, wie da auf einmal was passierte. Ich habe mal die Hand hier draufgelegt. Ich glaube, dass hier die Seele ist. Kann ich euch biblisch nicht beweisen, aber ich glaube, ich habe gesagt, wach auf, der du schläfst. Ne? Lies dir mal den Psalm durch, da heißt es oft, wach auf. Ne? Komm, raus mit dir. Du Wächter, fang an, wieder wach zu sein und Signal zu geben und das Horn zu blasen. Darum geht es jetzt, Erweckungsveranstaltung, aufwachen. Amen.